Was wir beobachten, ist, dass die Konflikte eher nach hinten verlagert werden, indem bestimmte Verfahrensschritte zum Beispiel einfach gestrichen werden, wo die Öffentlichkeit eigentlich hätte beteiligt werden müssen. Und das ist ein wichtiger Schritt, auch um Alternativen zu prüfen.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcastes Druck machen, heute mit dem Thema Deutschland, das Land der Bürokratie und Paragraphen. Wir sind uns ja alle einig, dass es in Deutschland manchmal schneller gehen könnte mit der Bürokratie, mit Genehmigungsverfahren. Das ist die eine Seite, Sachen sollen schneller gehen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch hart erkämpfte Umwelt- und Naturschutzstandards und auch Beteiligungsrechte von uns Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach über Bord werfen. Und über dieses Thema, über dieses Spannungsfeld möchten wir sprechen, auch über die aktuelle Gesetzgebung und Gesetzgebungspläne der Bundesregierung, zum Beispiel des sogenannten Infrastruktur-Zukunftsgesetzes, ein Gesetz mit einem wundervollen, klangvollen Namen. Aber da steckt eine ganze Menge mehr dahinter und eben auch ein paar problematische Dinge. Und um das eben zu erklären und gut zu erklären, auch besser zu erklären, als es vielleicht ich könnte, als Biologe habe ich unsere Umweltrechtsexpertin Dr. Cornelia Niklas, die bei uns den Bereich Umweltrecht leitet, mitgebracht. Herzlich willkommen, Cornelia.
Ja, vielen Dank.
Ja, und wir steigen vielleicht einfach ein mit der Frage, wo liegt denn das Problem mit diesen Beschleunigungsgesetzen, über die so viel gesprochen wird?
Also Beschleunigung, muss man ja zunächst mal sagen, ist per se richtig und wichtig. Ein moderner Staat muss immer wieder Regelungen anpassen, den Vollzug beobachten und schauen, wo es hakt und Verfahren beschleunigen. Nun reden wir hier über einen Bereich, der komplexe Vorhaben betrifft. Also es geht um Tätigkeiten, die mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind. Und das sind eben keine Proforma-Angelegenheiten, sondern das sind aufwendige Verfahren. Und die Effizienz dieser Verfahren zu verbessern, das ist total wichtig und auch richtig. Problematisch wird es aber dann, wenn eben in Beteiligungsrechte eingegriffen wird, wenn das materielle Recht abgeschwächt wird oder auch eben andere Instrumente angewendet werden, die Rechte beschneiden und letztlich auch nicht zu einer Beschleunigung, sondern zu Rechtsunsicherheit führen.
Du hast jetzt schon einen Fachbegriff verwendet, materielles Recht. Und vielleicht befinden sich unter Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch Juristen, aber nicht alle werden sein. Und gib uns doch mal so einen kleinen Crashkurs. Was sind denn so die wichtigsten Konzepte und Begriffe, auf die man auch aufpassen muss, wenn man sie in dieser Debatte hört?
Also ganz grundsätzlich, um es so einfach wie möglich zu erklären, unterscheiden wir zwischen Änderungen im Verfahrensrecht und Änderungen im materiellen Recht. Ich fange mal mit Letzterem an. Das materielle Recht ist das ganze Umweltrecht, das die Standards setzt, also Grenzwerte für Industrieanlagen oder Luftqualitätsgrenzwerte. Die Vorgabe, dass schädliche Gewässerveränderungen zu vermeiden sind mit Tätigkeiten. All diese inhaltlichen Vorgaben des Umweltrechts sind materielles Recht. Die geben den Standard vor.
Also da, wo man dann konkret was in der Hand hat sozusagen, einen festen Standard, einen festen Grenzwert.
Ganz genau, Schutzstandards. So. Und das Verfahrensrecht ist der formelle Teil der Angelegenheit. Das sind die Prozesse, in denen der behördliche Vollzug eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn ich eine Tätigkeit ausführen möchte, die mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden ist, muss ich einen Antrag stellen. Die Behörde prüft den, sie beteiligt die Öffentlichkeit und sie bescheidet diesen Antrag am Ende. Und das ist ein formaler Prozess mit verschiedenen Verfahrensschritten und das ist der ganze Bereich des formellen Verfahrens. Und man kann nun an beiden Stellschrauben, sowohl im materiellen Recht als im Verfahrensrecht, ansetzen und schauen, wo, an welchen Punkten Verfahren beschleunigt werden können.
Wir haben ja den Carsten Linnemann, der war ja bis vor kurzem noch CDU-Generalsekretär, der hatte immer so schön gesagt, einfach mal machen in Deutschland. Und damit hatte er ja gemeint, nicht so auf diese kleinteiligen juristischen Regeln schauen, sondern einfach mal loslegen. Wo sind denn da die Probleme, die jetzt auftauchen praktisch?
Ja, man ich denke, Herr Linnemann, also es ist ja gut und richtig, ne? Aber ich denke, Herr Linnemann
klingt
hat jetzt
sympathisch,
nicht,
ne?
Klingt super sympathisch, sind wir voll dafür, finden wir auch gut, wie gesagt, wenn es um die Verbesserung der Effizienz von Verfahren geht. Aber es geht hier eben nicht darum, einen Pass zu beantragen bei einer Behörde, dass das digital und vereinfacht erfolgen können muss, sondern wir reden hier über komplexe Vorhaben. Da ist ein größeres Interessengeflecht.
Also nenn doch mal ein Beispiel für so ein komplexes Vorhaben.
Naja, ein LNG-Terminal zum Beispiel. Das ist ein komplexes Vorhaben. Das ist mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Und das lässt sich nicht mit ein bisschen weniger Bürokratie vereinfachen und beschleunigen.
LNG, das sind diese Flüssiggas, Liquid Natural Gas. Das ist Flüssiggas, was importiert wird, Frackinggas aus den USA. Dann große Tanks, Tankschiffe an der deutschen Küste, kann man sich vorstellen. Das ist ein größeres Industrievorhaben, das hat natürlich Umweltauswirkungen.
Ganz erheblich, genau. Und da spielt dann natürlich auch europäisches Recht rein. Und die Behörde hat ein relativ großes Prüfprogramm. Und Beteiligungsrechte müssen gewahrt werden. Und andere Fachbehörden müssen beteiligt werden. Und das ist insgesamt ein aufwendiger Prozess, wobei ja gerade bei diesem Beispiel mit Hilfe des LNG-Beschleunigungsgesetzes aus dem Jahr 2022 eine ganz massive Beschleunigung erzielt worden ist, weil die Verfahren extrem priorisiert worden sind. Das war eine politische Entscheidung und Verfahrensrechte massiv eingeschränkt wurden. Also insbesondere die Beteiligung der Öffentlichkeit.
Also du hast ja schon gesagt, man hat das jetzt beschleunigt, ist ja erstmal gut, da muss es ja auch schnell gehen. Das war ja damals zu diesem Zeitpunkt, wo uns salopp gesagt die Russen den Gashahn zugedreht haben. Genau. Also man hat gesagt, jetzt braucht man die Dinger schnell. Und jetzt hast du gesagt, man hat hier diese Verfahren eben gebündelt, priorisiert, aber es sind auch so ein paar Umweltstandards dabei über die Klinge gesprungen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Ja, dieses LNG-Beschleunigungsgesetz ist im Prinzip ein Vorbild für weitere Beschleunigungsgesetze gewesen. Was hat man gemacht? Man hat mithilfe dieses Gesetzes Maßgaben für die Anwendung anderer Fachgesetze getroffen und Vorgaben gemacht, dass bestimmte Prüfprogramme reduziert zu erfolgen haben. Beispielsweise was die Vorgabe der Vermeidung einer schädlichen Gewässerveränderung anbetrifft oder auch die Vorgaben für die Zulassung des sogenannten vorzeitigen Baubeginns, also dass der Vorhabenträger mit dem Bau bestimmter Anlagenteile schon beginnen kann, bevor die endgültige Genehmigung vorliegt. Und in diesen etablierten Verfahren sind jetzt quasi punktuell für diese LNG-Vorhaben Einschränkungen vorgenommen worden, die letztlich dazu führen, dass die Umweltstandards, also das materielle Recht, nicht derart vertieft abgeprüft wird, wie es erforderlich wäre, um gravierende Umweltbelastungen zu vermeiden. Das haben wir ja auch in verschiedenen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht versucht darzulegen.
Ja, es gibt ja bei solchen großen Vorhaben auch immer Naturschutzauswirkungen und bei diesen LNG-Flüssiggasterminals, da war es damals ja zum Beispiel der Schweinswal. Unser einziger deutscher Wal, der beeinträchtigt worden ist durch die Planung bei ganz vielen anderen Planungsvorhaben, heißt dann immer, jetzt kann diese Brücke nicht gebaut werden wegen der Kreuzkröte oder wegen der Bechsteinfledermaus oder irgendwelchen Arten, von denen die meisten Menschen noch nie gehört haben, wo sie sich fragen, kann doch gar nicht sein, dass wegen so ein paar Fröschen jetzt diese Brücke nicht gebaut werden kann. Ist es denn wirklich so einfach? Ist es denn wirklich so, dass das Umweltrecht, dass das Naturschutzrecht, dass seltene Arten, die vielleicht nicht allen Menschen so wichtig sind, wirklich das Haupthindernis sind jetzt beim Bau von Infrastruktur?
Also zunächst mal muss man sagen, dass der Vollzug des Umweltrechts dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen dient. Und natürlich lässt sich nicht leugnen, dass dieser Vollzug des Umweltrechts mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass die Komplexität und Unübersichtlichkeit der Regelungen insgesamt im Laufe der letzten Jahrzehnte zugenommen hat. Aber es gilt, danach zu schauen, wo Komplexität abgebaut werden kann. Und das ist nicht gleichzusetzen mit Deregulierung. Das ist aber genau das, was gerade passiert.
Was sind denn andere Ursachen für diese langen Verfahren? Die Verfahren dauern bei uns ja zu lange. Das stimmt ja, glaube ich.
Das stimmt.
Aber was sind denn andere Ursachen?
Vielleicht mal ganz kurz ein Blick in die Forschung. Die ist ja nicht sehr umfassend, aber es gab schon Ende der 70er Jahre eine Studie von Renate Mainz und anderen, eine Sozialwissenschaftlerin, die sich ganz speziell mit Implementationsproblemen beschäftigt hat und festgestellt hat schon damals, dass das Fachpersonal in den Behörden teilweise fehlt oder auch überfordert ist. Und man muss sich vorstellen, dass mit immer komplexer werdenden Regelungen das natürlich nicht besser wird. Das hat sich bestätigt, dass der behördliche Vollzug defizitär ist. Und es gibt natürlich auch weitere Ursachen. Die Regelungen müssen so gefasst sein, dass sie eben auch einfach und direkt anwendbar sind. Das ist auch nicht immer der Fall, wenn man sich gerade die neueren Gesetzgebungsverfahren ansieht, wo Regelungen teilweise Sätze über mehrere Zeilen entstehen, Ausnahmen von Ausnahmen getroffen werden. Das ist vollkommen unübersichtlich geworden in vielen Rechtsbereichen und ja auch Gegenstand politischen Geschachers, muss man ja sagen. Aber das ist also quasi eine der Ursachen, ne? Überforderte Vollzugsbehörden, fehlendes Personal, fehlende digitale Mechanismen, dann auch fehlende Auslegungshilfen. Das ist ein weiteres Problem. Und es gibt auch einige Gründe, die schon im Vorfeld des eigentlichen Genehmigungsverfahrens liegen, nämlich dass der Vorhabenträger seine Antragsunterlagen nicht vollständig vorbereitet, dass er sein Vorhaben überarbeitet. Dieser Prozess im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens und auch während des Genehmigungsverfahrens wird meines Erachtens in der ganzen Debatte um die Beschleunigung von Verfahren unterbelichtet. Denn wenn es Änderungen gibt, die erhebliche weitere Auswirkungen haben, dann muss erneute Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden. Dann wird der behördliche Bewilligungsprozess verlängert. Also es gibt Ursachen, die liegen im behördlichen Vollzug. Es gibt Ursachen, die liegen auf der Seite des Vorhabenträgers. Und natürlich auch ein Stück weit in der Komplexität der Regelungen. Da muss sicherlich auch dran gearbeitet werden.
Ja, jetzt hast du ja ganz, ganz viele Faktoren genannt, die zeigen erstmal, wie komplex diese Genehmigungsverfahren sind, dass es ganz, ganz viele kleine Stellschrauben gibt, dass es eben nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, dann lass uns doch mal diese Umweltstandards wegfallen, dann lass doch mal diese paar Kreuzkröten mal woanders hin hüpfen, sondern dass es wichtig ist, hier wirklich ein bisschen ins Detail zu gehen und zu schauen, was trägt jetzt wirklich dazu bei, dass wir Verfahren beschleunigen, dass wir auch beim Bau der Infrastruktur vorankommen. Übrigens vielleicht kleiner Einschub hier, für uns als Deutsche Umwelthilfe ist es natürlich auch wichtig, dass wir Infrastruktur bauen. Ich nenne mal die Deutsche Bahn zum Beispiel oder den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist ja, wenn wir jetzt mal so ein paar dieser Aspekte dieser kleinen Stellschrauben uns anschauen. Du hast ja ein Beispiel auch schon genannt, die Priorisierung, dass man einfach Projekte priorisiert und sagt, die sind jetzt besonders wichtig, weil sie zum Beispiel für den Klimaschutz wichtig sind. Und da gibt es ja ein Beispiel, auch wo in den letzten Jahren wirklich Fortschritte gemacht worden sind, und zwar die Beschleunigung des Ausbaus der Windkraft, die wir ja brauchen, damit wir auch den Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung ausbauen. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, jetzt die Priorisierung des Ausbaus der Windenergie in Deutschland. Wie sind wir denn da in den letzten Jahren vorangekommen? Weil das wäre ja ganz, ganz lange ein Sorgenkind. Und jetzt haben sich ja die Verfahrenszeiten deutlich verkürzt. Kannst du einfach mal beschreiben, was hat man da gemacht?
Ganz genau. Vielleicht zunächst mal zu den Zahlen. Es gibt da ja hervorragende Studien, insbesondere von der Fachagentur Wind und Solar, die sich über viele Jahre die Genehmigungszahlen für Windenergieanlagen an Land angesehen haben. Und aufgrund dieser Studienlage lässt sich sagen, dass die durchschnittliche Dauer von der Antragstellung bis zur Bewilligung einer Windenergie, eines Windparks in den Jahren zwischen 2011 und 2023 von rund 13 Monaten auf rund 27 Monate verlängert hat. Es gab also eine deutliche Verlängerung in diesen Verfahren. Und diese Zahlen sind inzwischen stark gesunken. Das heißt, 2025 waren es im Durchschnitt etwa 17 Monate, die ab Antragstellung bis zur Bewilligung dauerte. Worauf lässt sich das zurückführen? Also hier sieht man ganz deutlich, dass die Regelungen, die die Europäische Union zunächst mit der EU-Notfallverordnung, dann aber auch verstetigt über die Erneuerbaren Energienrichtlinie.
Die EU-Notfallverordnung, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, hat man damals eingeführt nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, weil man gesagt hat, jetzt müssen wir sehr, sehr schnell die erneuerbaren Energien ausbauen, um unabhängiger vom Gas zu werden. Also eine gute Initiative.
Ganz genau. Und diese Regelungen haben, die Szene spricht von Game Changer, bewirkt, dass die Verfahren beschleunigt werden konnten. Wie hat man das gemacht? Man hat im Prinzip gesagt, dass im Zulassungsverfahren auf die Prüfung der Umweltauswirkungen in gewisser Weise verzichtet werden kann, wenn sichergestellt wird, dass vorab bei der Ausweisung der Planungsgebiete eben eine strategische Umweltprüfung stattgefunden hat. Das war mit der EU-Notfallverordnung noch so ein bisschen schweinsgaloppartig, aber in der Erneuerbaren Energienrichtlinie ist das sehr stark ausdifferenziert worden. Also deutlich klarere und konkretere Vorgaben gemacht worden, was die vorgelagerte Planung, mit der Windenergiegebiete ausgewiesen werden können, erfüllen muss an Kriterien, um eben die Zulassungsverfahren, die dann innerhalb dieser Gebiete für konkrete Anlagen stattfinden, vereinfacht werden können. Also es dürfen eben zum Beispiel auf der vorgelagerten Planungsebene sich keine erheblichen Umweltauswirkungen abzeichnen.
So, das hat man jetzt bei der Windenergie gemacht. Da hat man jetzt eben gesagt, die Windenergie ist besonders wichtig, da wollen wir vorankommen. Da hat man jetzt gesagt, da brauchen wir jetzt besondere beschleunigte Regelungen. Aber du hast ja auch schon gesagt, ganz generell, die Ausstattung der Behörden. Wie würde man denn die Behörden stärken, dass sie, wenn mal so ein Antrag dann kommt, schneller in der Lage sind, denn jetzt ordentlich zu bearbeiten?
Genau, also ich würde gerne auch mal eine Lanze brechen für diese behördlichen Mitarbeitenden, die natürlich nicht nur gesetzlich verpflichtet sind, ihr Prüfprogramm abzuarbeiten, sondern das ganz bestimmt auch mit großem Engagement tun. Aber eben aufgrund der Vielzahl auch der Neuregelungen, der parallelen Neuregelungen und eben des fehlenden kollegialen Personals eben in die Überforderung kommen. Da braucht es innovative Lösungen. Es ist ja, also die Forderung, die Behörden mit mehr Personal auszustatten, das wird nicht funktionieren, weil natürlich auch der öffentliche Dienst vom demografischen Wandel und vom Fachkräftemangel betroffen ist. Im Übrigen ja auch die Anreize, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, für viele nicht groß genug sind.
Und Bezahlung also.
Genau, und man dann eher in die Privatwirtschaft geht. Wie gesagt, innovative Lösungen erforderlich sind und die könnte zum Beispiel darin bestehen, dass man flexible Genehmigungsteams schafft, dass man einen Pool an ExpertInnen aus den Fachbehörden bereitstellt, dass dann punktuell andere Behörden, die in einer Überlastungssituation sind, unterstützt. So, und den Punkt der Auslegungshilfen habe ich auch schon angesprochen. Man muss einen viel stärkeren Fokus darauf richten, wie der behördliche Vollzug erleichtert werden kann. Also wie es den behördlichen Mitarbeitenden möglich wird, nicht 5 Gesetzestexte nebeneinander zu legen und nur Fragezeichen in den Augen zu haben und nicht genau zu wissen, wie es anzuwenden ist, weil es viel zu kompliziert ist, sondern klarere Gesetze zu formulieren. Das ist ein Auftrag natürlich an die Gesetzgebung und kommt viel zu kurz, insbesondere bei den Beschleunigungsgesetzen, aber auch in Wege von Vollzugshilfen.
Also flexible Teams, um da nochmal einzuhaken, das muss ich mir dann so vorstellen, dass man jetzt nicht sagt, Behörde X und dann geht es an Behörde Y, an Behörde Z und man hat so eine Mappe und da wird dann immer sein Haken hintergemacht, sondern dass die Teams schon die ganze Zeit zusammenarbeiten. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Stimmt das?
Ja, also es ist eher gedacht als eine punktuelle Unterstützung für konkrete Verfahren. Und eine Unterstützung, ne, dass eben diese Überlastungssituation abnimmt.
Und diese Auslegungshilfen einfach sozusagen kleine Leitfäden, dass man da jetzt nicht komplexe Gesetzestexte immer studieren muss und verordnen, sondern einfach zum Beispiel weiß, wenn im Artenschutz, auf welche Vogelarten kommt es jetzt an?
Genau. Das wird ja gerade beim Ausbau der Windenergie auch gemacht. Na, da gibt es ja wirklich auch Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz und auch entsprechende nachfolgende Regelungen, die den Vollzug erheblich erleichtert haben. Sicherlich auch ein Punkt, auf denen die Beschleunigung der Verfahren zurückzuführen ist. Und dann würde ich auch nur erwähnen wollen, es gibt ja die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Emissionsschutz, die erarbeitet auch in regelmäßigen Abständen Auslegungshilfen für Emissionsschutzbehörden, die sehr wertvoll sind und der Behörde das Leben erleichtern.
Wie sind denn die Chancen der Digitalisierung, künstliche Intelligenz? Kann sowas helfen?
Auf jeden Fall. Also in der Digitalisierung sehen wir tatsächlich ja auch ein großes Potenzial, Verfahren niedrigschwellig, wenn sie denn funktioniert, zu beschleunigen. Nach meiner Wahrnehmung hakt es da vor allen Dingen in der praktischen Umsetzung. Also die Behördenmitarbeitenden, insbesondere aus dem Bereich Emissionsschutz, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist alles super gut, die Ideen, die formuliert sind und wie sich das der Gesetzgeber vorstellt, aber bei uns ist es noch nicht angekommen. Und also es muss in die Fläche gebracht werden, das Thema Digitalisierung.
Hi, ich bin Caro aus dem Bereich Verkehr und Luftreinhaltung. Ich arbeite bei der DUH, weil ich meine Zeit und Energie dem Klimaschutz widmen will. Und wie besser, als das zum Beruf zu machen. Leider ist es zuletzt nicht einfacher geworden, sich für Klima- und Umweltschutz stark zu machen. Jede Unterstützung von Ihnen als HörerInnen hilft uns bei diesem Ziel. Vielen Dank.
Ich war ja hier neulich in Berlin beim sogenannten Creative Bureaucracy Festival. Also kreative Bürokratie ist ja nicht für jeden unmittelbar einleuchtend, dass diese beiden Begriffe zusammenkommen, aber war eine mehrtägige Veranstaltung. Da hat künstliche Intelligenz eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wir erleben das jetzt zum Beispiel schon, wenn wir Stellungnahmen abgeben. Zum Beispiel, wenn Frau Reiche mal wieder was einfällt, ein Gesetzesvorhaben, geben wir eine Stellungnahme ab. Dann hilft uns die künstliche Intelligenz, sie zu verfassen. Und auf der anderen Seite wird sie auch mit künstlicher Intelligenz ausgewertet. Da muss man dann natürlich auch entsprechend ausgestattet sein. Ist ganz wichtig, dass die Behörden nicht mehr mit dem Faxgerät arbeiten, sondern dass sie dieses Werkzeug auch in der Hand haben. Aber das kann sicher ganz, ganz viel bewirken. Jetzt will ich aber nochmal auf was anderes, was ganz oft in der Kritik steht, und zwar die Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir als Deutsche Umwelthilfe sagen ja immer, nicht nur wir als Verbände, sondern eben auch Bürgerinnen und Bürger müssen bei wichtigen Verfahren beteiligt werden. Dann kommt ja dann immer zurück, aber das ist so aufwendig und kostet so viel Zeit und verzögert alles. Was ist denn von diesen Argumenten zu halten?
Also die Öffentlichkeitsbeteiligung dient vor allem einem besseren Umweltschutz. Das hat das Umweltbundesamt in einer Studie aus Anfang der 20er Jahre bestätigt. Wenn man die Öffentlichkeit, und dazu zählen ja auch die Umweltverbände, ordentlich beteiligt und ihren Sachverstand einfließen lässt in die Verfahren, ist die Behörde in einer fundierteren Lage, eine gute Entscheidung zu treffen unter Betracht des Konfliktpotenzials, das ja Tätigkeiten mit erheblichen Umweltauswirkungen einfach mit sich bringt. Und das, was wir allerdings sehen in den Beschleunigungsprozessen, ist, wie du schon gesagt hast, dass gerade die Öffentlichkeitsbeteiligung als ein Störfaktor angesehen wird und eben nicht dieses Konfliktlösungspotenzial erkannt wird. Was wir beobachten, ist, dass die Konflikte eher nach hinten verlagert werden, indem bestimmte Verfahrensschritte zum Beispiel einfach gestrichen werden, wo die Öffentlichkeit eigentlich hätte beteiligt werden müssen. Das ist jetzt bei dem Infrastrukturzukunftsgesetz die sogenannte Raumverträglichkeitsprüfung, die für bestimmte Vorhaben jetzt wegfällt. Und das ist ein wichtiger Schritt, um die Öffentlichkeit zu beteiligen, aber auch um Alternativen zu prüfen. Das wird jetzt komplett nach hinten ins Planfeststellungsverfahren verlagert.
Lass uns zu diesem Infrastruktur-Zukunftsgesetz, das ist ein fantastisches Wort, also für alle, die gerne Scrabble spielen, vielleicht mal merken, da macht man ganz viele Punkte damit. Lass uns da vielleicht nachher nochmal dazu kommen. Ich würde aber vielleicht mal gerne eine Erfahrung teilen, die wir gemacht haben mit der Planung und Genehmigung des Flüssiggasterminals vor der Insel Rügen, also mitten im Biosphärenreservat, also in einem wertvollen Naturschutzgebiet. Und genau das, was du gesagt hast, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung auch dazu dient, Informationen zu sammeln, die den Behörden dann helfen, das hat man da gut erleben können, weil es da tatsächlich so war, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach auch Erfahrungen geteilt haben. Sie haben gesagt, naja, durch diese Bauarbeiten sieht man zum Beispiel am Strand in Binz, das ist ein ganz beliebter Badeort auf Rügen, wird der Sand abgetragen. Oder der Lärm durch die Anlagen, die Bauarbeiten. Da haben die Bürgerinnen und Bürger einfach berichtet, na, stimmt nicht, was die Firma behauptet hat, dass es alles ganz still ist, wir können nicht mehr schlafen, zumindest nicht mehr mit offenem Fenster. Oder die Fischer haben gesagt, bestimmte Fische sind auf einmal weg, weil da jetzt dauernd Baumaschinen, Bauboote fahren. Deswegen diese Informationen, die hat so eine Behörde, die ja zwangsläufig im Büro sitzt, oft nicht. Und die Menschen, die direkt vor Ort sind, die können natürlich auch ihre eigenen Beobachten teilen. Die haben oft auch Wissen, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen, das ist auch tatsächlich so. Und mal abgesehen davon, dass natürlich eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung dann auch dazu beiträgt, dass man sagt, ja, da bin ich beteiligt worden. Das akzeptiere ich jetzt auch im Ergebnis, auch wenn es vielleicht nicht 100% so ist, wie ich am Anfang wollte, trägt einfach auch zur Qualität der Entscheidung da. Und das wird oft vergessen. Das wird oft einfach als Aufwand, als Schikane begriffen, ist aber natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch der Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger hier einbezogen wird. Und jetzt habe ich schon zu viel gesprochen. Du hattest angefangen und damit hatten wir auch diesen Podcast angefangen. Das Infrastruktur-Zukunftsgesetz ist eines der ganz großen Gewerke dieser Bundesregierung, hat übrigens vorgeschlagen, der damalige Infrastrukturminister, der Herr Schnieder, den der Herr Merz jetzt aus dem Amt entfernt hat. Der Herr Schnieder hat aber noch dieses Gesetz hinterlassen. Was steckt denn hinter diesem Gesetz mit dem langen Namen, dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz? Kannst du uns da mal mitnehmen?
Das Infrastruktur-Zukunftsgesetz, ja wirklich ein klangvoller und auch irreführender Name, dient vor allem dazu, Verfahren zum Ausbau grauer Infrastruktur zu beschleunigen.
Also grau ist alles, was aus Beton besteht, kann man sich so vorstellen, aus Beton oder Stahl.
Und da sind einmal Neu- und Ausbauten von Autobahnen zu nennen, die erweitert worden sind. Also der Bereich dieser geplanten Neubauten ist erweitert worden. Es sind aber auch zu nennen Autobahnraststätten und vierspurige Bundesstraßen, Erweiterungen von Bundesstraßen. Wie beschleunigt man das? Also zum einen passiert das durch eine Einstufung in das sogenannte überragende öffentliche Interesse. Das ist eigentlich mal angedacht worden für den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und da wirkt es auch. Aber es ist mittlerweile ein Instrument, was gießkannenprinzipartig auf viele Projekte ausgeweitet wird, bezogen auf diese grauen Infrastrukturprojekte, wo ich jetzt erstmal nur den Straßenbau herausgegriffen habe, bedeutet das, dass eine Behörde, die eine Abwägungsentscheidung zu treffen hat, deutlich leichter eine Entscheidung gegen Umwelt- und Naturschutzbelange, ich sag's mal so deutlich, zu treffen durch diese Einstufung in das überragende öffentliche Interesse, als wenn diese Belange, das Projekt und die Umwelt- und Naturschutzbelange gleichrangig wären. Die Umwelt- und Naturschutzbelange sind aber im Moment nur im öffentlichen Interesse. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, was im überragenden öffentlichen Interesse steht, das ist ja schon fast selbsterklärend, dann überragt das eben andere Interessen. Und die Behörde hat es in dem Moment einfacher, dieses Projekt zu bewilligen, als sich in aufwendigen Prüfungstiraden mit der Frage zu beschäftigen, muss jetzt da das artenschutzrechtliche Verbot durchgreifen oder ist das Schutzgebiet, um das es da geht, nicht vielleicht doch wichtiger? Also diese Frage wird sie sich in atypischen Sonderfällen schon stellen müssen, aber der Regelfall wird sein, das Projekt ist dann im Rahmen der Abwägung zu bewilligen.
Also konkret, man möchte eine Umgehungsstraße bauen, aber durch ein Feuchtgebiet und in der Abwägung jetzt Umgehungsstraße, Lärmschutz, Verkehrspolitik, Feuchtgebiet, Naturschutz wird dann der Straßenbau höher bewertet.
So kann man das sagen, ja.
Und bei der Gelegenheit übrigens, es ist ja bisher so gewesen, wenn man dann so ein Projekt gebaut hat, dann musste man ja kompensieren. Also wenn man gesagt hat, naja, die Straße kann man jetzt nicht anders bauen, die muss jetzt da lang gehen und da ist jetzt ein wertvolles Naturgebiet verloren gegangen, dann musste man ja Ersatzmaßnahmen schaffen. Was hat man denn da geändert?
Das ist im Prinzip der zweite große Eingriff in unsere Umweltstandards mit diesem Gesetz, der uns große Sorgen bereitet. Es geht um eines der zentralen Prinzipien des Naturschutzrechts, nämlich dem Vorrang der Realkompensation. Das heißt, jeder, die in Natur und Landschaft eingreifen mit einem Projekt, müssen diesen Eingriff in unmittelbarer Nähe ausgleichen. Wenn ich Bäume fälle, um etwas zu tun, muss ich diese Bäume in unmittelbarer Nähe auch wieder pflanzen oder eine andere Art, dass es gleichartig ist. Da gibt es Spielräume, aber dieser Vorrang, dass man zunächst real kompensieren muss, ist aufgehoben worden für zahlreiche Projektgruppen, unter anderem die, die jetzt nach Infrastrukturzukunftsgesetz im überragenden öffentlichen Interesse stehen, also für unsere Straßen. Und es wird dem Vorhabenträger ermöglicht, direkt eine Ersatzgeldzahlung zu leisten.
Also sozusagen eine Ablasszahlung.
So kann man das nennen, ja.
Genau, und jetzt ist es natürlich so, das kann man sich dann vorstellen, die Ablasszahlung geht in einen großen Fonds und was damit passiert ist, muss man dann erstmal gucken. Aber da hatte der Bundesumweltminister ja eine Idee. Er hat ja damals gesagt, okay, ich stimme diesem Infrastrukturzukunftsgesetz zu, vielleicht ein bisschen mit Zähneknirschen, aber weil Infrastruktur halt wichtig ist. Aber ich möchte eben auch ein Gesetz haben für natürliche Infrastruktur. Also zum Beispiel zusammenhängende Ökosysteme, wo sich jetzt Tiere und Pflanzen eben auch ungehindert ausbreiten können. Und dieses Gesetz für die natürliche Infrastruktur, da scheint es ja zu haken. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, das ist ein, ich will fast schon sagen, Trauerspiel. Also das, was ja im Prinzip zurückgeht auf einen Koalitionsausschussbeschluss aus dem Dezember, in dem es hieß, das Infrastrukturzukunftsgesetz kommt. Gleichzeitig wird das Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur ins parlamentarische Verfahren gehen. Das ist komplett entzerrt worden. Also dieser Deal, der getroffen wurde, ist im Prinzip Vergangenheit. Während das Infrastrukturzukunftsgesetz mittlerweile im Bundesgesetzblatt verkündet und in weiten Teilen in Kraft getreten ist, ist das Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur noch nicht mal im Bundeskabinett gewesen, sondern vielmehr in monatelangen Tiraden zwischen den Ressorts, insbesondere den CDU-geführten Ressorts, verhackstückt worden. Die Idee in diesem Gesetz war ursprünglich, dass man auch bestimmte Schutzgebiete in das überragende öffentliche Interesse stellt, um genau das zu schaffen, was ich vorhin beschrieben habe, noch nicht passiert, nämlich Augenhöhe herzustellen. Diese Regelung ist quasi insbesondere für die Projekte, die im überragenden öffentlichen Interesse stehen, nach Infrastrukturzukunftsgesetz schon komplett ad acta gelegt. Und auch eine Regelung, mit der die natürliche Infrastruktur, also Schutzgebiete, nicht nur erhalten, sondern auch ausgebaut werden sollen, ist ebenfalls auf wenige Gebiete reduziert worden, die eigentlich jetzt schon unter Schutz stehen.
Da erinnere ich mich doch daran, dass ich mal vor ein paar Monaten im Deutschen Bundestag war, in einem Gespräch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Mirsch, der sagte, das Infrastrukturzukunftsgesetz und das Gesetz für die natürliche Infrastruktur, die gehören zusammen und die werden nur zusammen verabschiedet. Da bleibe ich ganz hart. So hart ist er offenbar nicht geblieben. Das ist die Realität, die genau. Wir hier sehen mit dieser momentanen Bundesregierung.
So ist es. Beschleunigung ist wichtiger.
Ja, und das ist vielleicht auch der Punkt, den wir hier jetzt rüberbringen können, den du ja auch sehr überzeugend dargestellt hast. Beschleunigung genießt bei uns momentan eine ganz, ganz hohe Priorität, aber echte Beschleunigung entsteht nicht durch weniger Umweltschutz, sondern durch klare Prioritäten, durch vollständige Anträge, gut ausgestattete Behörden, digitale Verfahren und frühe Beteiligung der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir Beschleunigung eben zusammendenken mit ganz, ganz hohen Umweltstandards, für die wir uns ja auch jahrelang eingesetzt haben, und dass wir nicht beides gegeneinander ausspielen. Und das ist das, was wir als Deutsche Umwelthilfe eben versuchen zu erreichen. Sie selber, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts. Sie selber können hier auch ein Signal senden. Wir haben eine Petition auf unserer Webseite, jetzt Naturschutz verteidigen. Da geht es gerade darum, dass der Naturschutz jetzt bei diesen Gesetzesvorhaben nicht um die Klinge springt, dass wir dann auch ein starkes neues Gesetz für die natürliche Infrastruktur kriegen. Das ist wichtig, dass möglichst viele Menschen diese Petition unterschreiben. Sie heißt jetzt Naturschutz verteidigen. Den Link finden Sie dann bei uns in den Shownotes. Wenn Sie Anregungen, Fragen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns jederzeit an podcast@doh.de. Und zuletzt noch in eigener Sache, wir machen jetzt, das ist auch Sommer, wir machen jetzt eine kleine kreative Pause. Das ist jetzt für eine gewisse Zeit der letzte Podcast in der Reihe. Sie gehören ja zu unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und damit möchte ich mich zuerst bei Dr. Cornelia Niklas, unserer Umweltrechtsexpertin, Leiterin des Bereiches Umweltrecht bei der Deutschen Umwelthilfe, bedanken und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns zugehört haben, hier geblieben sind und für Ihre Unterstützung. Dankeschön.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.